Es folgt Pete Dexters Roman Train, geschrieben im Jahr 2005, rezensiert von Herrn Falschgold, gelesen von Heiko Schramm.
I saw you playing back to the crowd. Wanted you to be my man, you know just what I mean. Many years later, I see you alone on stage. Standing in the audience of people at my age. It's just like a photo, I still see a silhouette.
Philadelphia, Januar 1948. Bis zu diesem Punkt der Geschichte hatte Packard sich noch nie verliebt und war ausgesprochen skeptisch, was das dazugehörige Gesülze betraf. Für immer und ewig, Schätzchen, von ganzem Herzen, bis dass der Tod uns scheidet, mehr als das Leben, mit jeder Faser meines Herzens, oh my darling Clementine und so weiter. Das alles klang für ihn völlig unkontrollierbar und fürchterlich konfus. Allerdings war er rund 1000 Sonntage in der Kirche gewesen, okay, sagen wir 400, hatte dann 2 angespannte Jahre auf einem Schlachtschiff im Pazifik verbracht und direkt im Anschluss 5 ausgesprochen angespannte Tage im Pazifik ohne das Schlachtschiff. Und davor hatte er sich ganz bewusst und häufig an Orten aufgehalten, wo er mitbekam, wie schreckliche Dinge nicht nur solchen Menschen widerfuhren, die es nicht anders verdient hatten, sondern auch Leuten, die ohne ihr Dazutun zur falschen Zeit ins Bild stolperten, als gerade der Auslöser klickte. Was heißen soll, dass Packard inzwischen ein Gebet erkannte, wenn er eins hörte, und auch wusste, zu welchen Deals und Versprechen Leute bereit sein würden, wenn sie bis über beide Ohren in der Scheiße steckten. Und nach allem, was er gehört hatte, war es doch genau das, worum es dabei der Liebe ging. Später jedoch lief ihm praktisch maßgefertigt ein Exemplar der Gattung Frau über den Weg und zu Packards gewaltiger Überraschung musste er feststellen, dass er ihr wie blöd nachlief. Allerdings auch wieder nicht mit jeder Faser meines Wesens blöd. Aus alter Gewohnheit ergab sich Packard nur ruhig und gemächlich, ohne dabei seine Wörter zu verlieren. Und erst viel später, als er längst gezähmt war und die Vorzüge von Reife und Erfahrung genoss, sollte er erkennen, dass alles, was passiert war, unvermeidlich war. Später jedoch lief ihm praktisch maßgefertigt ein Exemplar der Gattung Frau über den Weg und zu Packards gewaltiger Überraschung musste er feststellen, dass er ihr wie blöd nachlief. Allerdings auch wieder nicht mit jeder Faser meines Herzens blöd. Aus alter Gewohnheit ergab sich Packard nur ruhig und gemächlich, ohne dabei seine Wörter zu verlieren. Und erst viel später, als er längst gezähmt war, und die Vorzüge von Reife und Erfahrung genoss, sollte er erkennen, dass alles, was passiert war, unvermeidlich war. Letzten Endes war er auch nur ein Mensch und von daher entsprach es nicht seiner Natur, die Dinge einfach und unkompliziert zu belassen. Sogar der Psychologe, der das Einstellungsgespräch führte, hatte etwas an Packards persönlichem Horizont erspäht. Vielleicht, sagte er, brauchen Sie jemanden, mit dem Sie das teilen können. Packard hatte dem Psychologen gerade nicht sein liebloses Leben geschildert, sondern seinen schweren Kreuzer, die Indianapolis, der nachts abbrannte, und die Tage und Nächte, die er inmitten von Haien und sterbenden Kameraden im Pazifik trieb. Die Haie kamen pünktlich morgens und abends zur Essenszeit und schlugen sich den Bauch voll. Bis zum heutigen Tag aß Packard nicht zu festen Zeiten, aber davon abgesehen fühlte er sich immer noch wie ungefähr derselbe, wenn er sich mal fragte, wie er sich fühlte.
Es gibt so Bücher, die einen erstarrt zurücklassen. Für eine Millisekunde springen die Gedanken von Personen zu Schauplätzen, von Klimax zur Auflösung. Wo ist sie? Verwirrung. Ratio aus. Auftritt der Mensch als Tier. Reflexe. Fight or flight. Stunt ist das englische Wort für den Zustand, in den ein Pete Dexters Train entlässt. Ein Zustand, den die Protagonisten des mangels passender Genrebezeichnung als Krimi geführten Buches aus dem Jahr 2005 nur zu gut kennen. Er scheint die Norm. Gebannt schauen Opfer ihren Tätern zu mit einem Ungläubigen, was passiert mir in den Augen. Hilflos in den Seilen hängend, ein Retter nicht in Sicht. Auftritt Miller Packard, Zweiter Weltkriegsversehrter psychischer Natur, jetzt in den 50er Police Sergeant. PTSD wird er heute diagnostiziert. Post-Traumatic Stress Disorder. Mehr amerikanische Soldaten kommen seit Jahren per Selbstmord ums Leben als durch Kriegshandlungen. Fight or Flight. Doch Packard entscheidet sich für nichts von beidem. Im Limbo zwischen I don't give a fuck und dem wohl unbewusst zutiefst in seinem Charakter eingegrabenen Sorgen für andere begleiten wir einen Engel, den eigentlichen Haupthelden des Buches. Packard trifft Tränen, wie er genannt wird, Lionel Walker Jr., Caddy auf einem heruntergekommenen, was sonst, nur für weiße Golfplatz in Südkalifornien. Die allesamt schwarzen Caddies haben so ihre Namen für ihre golfenden Master. The Mile Away Man wird Packard von Train getauft, er spielt mit dem fetten Golfplatzbesitzer eine Runde um ein paar Dollar und scheint sich dabei permanent zu amüsieren, wenn er nicht Gedanken verloren in die Ferne schaut und seine Umgebung vergisst und wieder aufwacht. Pink nennt Packard seinen Golfpartner ganz ungeniert. Train wird Pink als Caddy zugeteilt, ein undankbarer Job, es ist kein Trinkgeld zu erwarten vom Besitzer des Platzes. Erniedrigungen gibt es dafür in Permanenz. Es sind die 50er. Der Golfkurs wird zum Mikrokosmos eines tief, tief segregierten Amerikas. So bitter wird die Rassentrennung von Pete Dexter beschrieben, es ist kaum auszuhalten. Oberflächliches darüber nachdenken lässt einem die Worte Ungerechtigkeit, Erniedrigung in den Sinn kommen. Pete Dexter zeigt, worum es bei Apartheid wirklich geht, um Entmenschlichung. Erstarrt stehen die schwarzen Caddies, Golfsack auf dem krummen Rücken vor ihren weißen Mastern. Fight or flight. Or die. Florida, der Caddy von Packard, fällt um in der Hitze des Golfplatzes und steht nicht wieder auf. Ein Ärgernis nur für die nachrückenden Golfer. Ein Krankenwagen für einen Nigger? Es ist eigentlich nicht vorgesehen, doch Packard besteht darauf, auch wenn er zu spät kommt für den toten Caddy. Packard streicht seinen Spielgewinn ein, übergibt ihn Train, diesen der Witwe zukommen zu lassen. Und wettet mit Pink, dass Train das machen wird. Schwer nur, wenn der schwarze Vorarbeiter der Caddies das Geld einfach einkassiert und Train dessen Insistenz mit einem Billardkö austreibt. Es gibt Hierarchien im Wolfsrudel der Caddies. Train steckt eine weitere Stufe ab, der Instinkt kommt ihm abhanden, weder Fight noch Flight ertragen. Warten, bis es vorbei ist, kein Retter in Sicht. Wieder Auftritt Miller Packard, der nicht nur über den Ausgang seiner Wette wissen will, sondern Train und nur Train als seinen Caddy haben will. Irgendetwas ist mit Packard im Krieg passiert. Hart und sorgenlos ist er gegenüber Konventionen und den Konsequenzen, diese zu brechen. Sich sorgend ist er um alles Schwache. Ein zynischer Samariter. Packard nimmt Train unter seine Fittiche. Er macht ihn zum Golfer. Ein schwarzer Golfer, hat man so etwas schon gehört? Eine Sensation. Doch Pete Dexter hat kein Golfbuch geschrieben. Es wird grausamer und dunkel. Und am Ende wird kaum Licht sein. Miller Packard wird Nora treffen, vergewaltigt, verstümmelt, entmenschlicht von zwei Caddy-Kollegen von Train und er wird ihr kaltblütig helfen. Miller Packard wird Plural treffen, den blindgeschlagenen Boxerfreund Trains und wird ihm pragmatisch und unkonventionell ein Stück Würde zurückgeben. Miller Packard wird Susan treffen, eine Fotografin und wird das charakterliche Reziprok Packards, wir lesen von begnadet einfühlsamen Fotos einer Frau, die, sagen wir einmal, weiß, was sie will und ihr die Eier abreißt, um es zu bekommen. Der zynische Engel trifft die engelsgleiche Zynikerin und wenn wir ehrlich sind, die einzige Szene im Buch, wo das Gute vollumfänglich gewinnt. Was nach einer verdammt deprimierenden Angelegenheit klingt. Völlig falsch. Denn Pete Dexters Train ist nicht die deprimierende, beschreibende Aneinanderreihung von kaputten Personen in einer kaputten Welt. Es ist die Beschreibung der Interaktion von Kaputten. Von Menschen, die ihren Tiefpunkt erreicht haben, die eine Millisekunde erstarren vor dem unglaublichen Shit, der dir passieren kann in einem Drecks 50er Jahre Amerika, dass man Stephen King, siehe letzte Studio B-Sendung, um die Ohren hauen möchte, bis sie ab sind. Wir lesen von Menschen, die für eine Millisekunde nicht wissen, was sie tun sollen. Kämpfen, weiterkämpfen. Oder abhauen, sich totstellen oder gleich sterben. Pete Dexters Train beschreibt diese Millisekunde und die Millisekunde danach, wenn sich wie in Zeitlupe alles beginnt weiter zu bewegen. Life goes on, zunächst ganz langsam taumelnd, alles tut weh und nichts wird mehr sein, wie es war, aber es geht weiter. Die Quintessenz ist, du bist ein anderer Mensch, wenn du ganz unten warst und du bist kein schöner Mensch mehr. Du wirst mit größter Wahrscheinlichkeit ein ziemliches Arschloch sein, wenn du aus der Hölle wieder rauskommst, ein Überlebender, der sich ab sofort nur noch um sein Leben kümmern wird. Aber es werden Schatten deiner Vergangenheit auftauchen, deines Charakters, wie er mal war. Es wird Licht auf dich fallen von Leuten wie Miller Packard, nicht weil sie dir leuchten oder den Weg weisen. Es werden nur Schlaglichter sein, die abfallen, wenn die Miller Packard sich den eigenen Weg nach Hause suchen. Die fundierende Wellen von 299.792 Kilometern pro Sekunde, die dich mehr verwirren werden, als sie dir zeigen, wo es lang geht. Aber sie zeigen dir, dass es irgendwo lang geht und dass die Millisekunde der Erstarrung vorbei ist. Und das, erstaunlich genug, es völlig egal ist, was du tust. Fight or flight.
Yeah, you still walk the way you used to walk back then. The photo shows just how things were. But I prefer things the way I remember them. Seeing you today is like visiting a memory.
Miller Packard besucht eine viel diskutierte und kontroverse Fotoausstellung. Susan, die Fotografin, hat auf dem Golfplatz Paradise Developments, auf dem Train jetzt arbeitet, Fotos von einer Schlägerei zwischen zwei Schwarzen gemacht, die sich geprügelt hatten, bis beide tot umfielen. Kurze Zeit später fotografiert Susan Train und zeigt auch diese Bilder in der Ausstellung. Auftritt Miller Packard.
Die Vernissage war auf dem Sunset, wo alle Galerien lagen. Eine Fotoausstellung mit dem Titel »Arbeitende Männer« von einer jungen Künstlerin, die keinen Nachnamen benutzte, Susan. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand eine Fotosequenz, in der sich zwei Neger systematisch mit landwirtschaftlichen Werkzeugen zerstückelten. Insgesamt 14 von der Decke hängende Fotografien, in einer Scheune beginnend und sich dann einen unkrautbewachsenen Weg hinauf fortsetzend, während die Männer in Etappen starben. Die Kamera den bestürzten Ausdruck auf ihren Gesichtern festhaltend, als sie begriffen, was passierte, wie weit es gekommen war. Und dann diese andere Art von Bestürzung, als sie verbluteten und selbst da noch mit ihren Werkzeugen nicht voneinander ließen. Die ersten 12 Fotos waren schwarz gerahmt, bei geringfügig unterschiedlichen Größen und führten, während man durch den Hauptraum der Galerie ging, zu den letzten beiden, den Leichen, die in identischem Rahmen nebeneinander am Ende des Raumes hingen. Unter ihnen stand die Fotografin persönlich. Sie hatte sich in ein kleines schwarzes Kleid gezwängt und stand in der Mitte eines Kreises von Bewunderern, blasses Make-up und feuerroter Lippenstift. Hübsch auf eine teigige Art, entfernt asiatische Augen. Bemerkenswert, sagten die Männer, die Bilder waren bemerkenswert. Die Luft war verräuchert, jeder rauchte irgendwas. Mäzene und Kunsthändler und Dichter und Beatniks. Die Fotografin schien in Begleitung eines älteren Mannes zu sein, doch sie ignorierte ihn und drehte sich fort, sobald er sich in ihre Richtung bewegte, schämte sich seiner, so sah es zumindest aus. Nora beobachtete, wie die Fotografin auswählte und flirtete, die Hand des einen Mannes berührend, den Ärmel eines anderen, sich selbst. Frauen wie diese kannte sie bereits ihr ganzes Leben, war mit Frauen wie ihr aufgewachsen, die auf vertraute Weise unbekümmert waren. Und sie wusste, dass früher oder später das, was unter der Unbekümmertheit lag, zum Vorschein kommen und die Fotografin weder besonders jung noch hübsch aussehen lassen würde. Für den Augenblick jedoch gehörte ihr die Welt. Die Ausstellung war bereits berühmt, die Kritiker hatten es in sämtlichen Kunstpublikationen untereinander ausgefochten, erbittert, persönlich, giftig, bis es am Ende nicht unterhaltsamer hätte sein können, wenn auch sie sich mit landwirtschaftlichen Werkzeugen in Stücke gehackt hätten. Nora warf einen kurzen Blick auf die beiden ersten Fotografien, auf einem eine Fleischwunde bis auf den Knochen, und konnte sich den Rest nicht mehr ansehen. Sie spürte aber, dass sie neben ihr in der Luft hing, und dann wurde ihr, ohne genau zu wissen warum, schlecht, auf die gleiche Art, wie er auf dem Schiff schlecht gewesen war. Packard, fiel ihr auf, berührte das alles offenbar nicht. Er betrat die Kunstgalerie, wie er alle Kunstgalerien betrat, so wie sie sich vorstellte, dass er auch ein Krankenhauszimmer betreten würde. Einer dieser Besucher, der sich noch zu erledigende Besorgung ausdachte, sobald er eintraf. Ohne eine besondere Reaktion zu zeigen, ging Packard an den Bildern vorbei und verschwand dann in einem kleineren, weniger überfüllten Raum, in dem eine Bar aufgebaut worden war. Inzwischen war er auf einem halben Dutzend solcher Veranstaltungen gewesen und fand instinktiv immer den Alkohol. Die Fotografin kontrollierte ihr Spiegelbild im Fenster und strich das Kleid über ihrem Hintern glatt, als sie plötzlich direkt in Miller Parkars Gesicht schaute. Sie lächelte, als wäre er genau das, wonach sie gesucht hatte. Und vielleicht war er es ja auch. Sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie auf der Suche war, und gab ihm über ihre Schulter hinweg eine gewisse Ermutigung. Parkar trat vor sie und lächelte sie mit seinem Zweidrittellächeln an, bis sie sich unbehaglich fühlte, sich entschuldigte und ein wenig abwandte. Aber er bewegte sich mit ihr, sorgte dafür, dass er genau vor ihr blieb. Jetzt begann sie sich zu fragen, wer er war. Er trat nicht auf wie ein Kunstmäzen, und einige der Männer schienen ihm aus dem Weg zu gehen. Er gehörte nicht hierher, das sah sie. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie, ließ ihn wissen, dass sie sich belästigt fühlte. »Das hoffe ich«, sagte er. Es folgte eine lange Pause. »Die Sache ist die, ich wüsste gern, wo Sie diese Aufnahmen gemacht haben.« Sie sah ihn einen Moment an, blinzelte, als verstehe sie nicht. »Entschuldigen Sie?« Daher wiederholte die Frage nicht, sondern starrte sie weiter auf eine Art an, die in einer Kunstgalerie völlig unangebracht war. Sie schaute sich hilfesuchend um, aber niemand trat vor, um sie zu verteidigen. Sie lüpfte ihr Kleid vorn ein wenig und sah ihn herausfordernd an. Wahrscheinlich meinte sie, darin gut zu sein, Rabauken herausfordernd anzusehen. »Oh, ich verstehe. Sie sind grob«, sagte sie und schaute schnell auf seinen Ehering. »Lassen Sie mich raten. Ihre Frau findet es erregend?« Er grinste weiter und trotz aller ihrer Bewunderer und Unterstützer in der Galerie wich sie weiter zurück. »Ich will nur wissen, wo Sie die Aufnahmen gemacht haben«, sagte er. »Was man auf den Fotos sieht, kann überall sein. Darum geht es doch gerade«, sagte sie. Jetzt lag ein Anflug von Panik in ihrer Stimme. Einige der Männer fingen an, sich zu unterhalten oder entschuldigten sich, um einen Drink zu holen. In einem ganzen Teil des Raumes war es plötzlich still geworden. »Nur diese«, sagte er, »nur wo Sie diese aufgenommen haben.« »Erstens«, sagte sie, weniger an ihn als an die Männer gerichtet, die geblieben waren, »nehme ich Fotos nicht auf, ich mache sie.« Aber sie hatte Angst und schaffte es nicht, diese zu verbergen. »Das ist cool«, sagte jemand, »das ist cool.« »Haben Sie sie dazu gebracht, das zu tun?«, fragte er und deutete auf die toten Männer an der Wand. Die Fotografin warf wieder einen kurzen Blick in Richtung des Mannes, der sie hergebracht hatte. Doch er war völlig in Gedanken versunken, seine Lippen bewegten sich, seine Hände wischten geistesabwesend Krümel von seiner Hose. »Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen?«, sagte sie und klang, als ob dieser Gedanke jedem käme, »dass man jedes Mal, wenn man Kunst definiert, sie gleichzeitig herabsetzt?« Nora sah, dass die Fotografin wieder auf vertrautem Gelände war. Sie konnte über Kunst reden. »Dass jedes Mal, wenn man ein Stück diskutiert, damit automatisch seine Beziehungen limitiert werden?« Als Parkar sie nur weiterhin ansah auf diese Weise, die in ihr den Wunsch weckte, sich zu bedecken, sagte sie, »Alles, was Sie wissen müssen, befindet sich genau dort in den Fotografien.« »Miss«, sagte er, veränderte alles bis auf den Ton seiner Stimme, »es ist nichts in diesen beschissenen Fotos, was ich wissen müsste, außer wo sie aufgenommen wurden.« Sie starrte ihn einen Augenblick lang an, musterte wieder seine Kleidung, seine Schuhe, seinen Ehering, als läge da irgendein Irrtum vor. Und dann wurde ihr Gesicht plötzlich hässlich und sie begann zu weinen. Der Mann stellte seinen Kuchenteller auf den Boden und stand auf. Er ging langsam zu ihr, entschuldigte sich, als er an Parkar vorbeikam und nahm sie in den Arm, während sie weinte. Hielt sie auf eine müde, mechanische Weise, als denke er immer noch über etwas anderes nach. Oder vielleicht war ihr Weinen einfach nur gewohnt. »Er macht alles kaputt«, sagte sie an seinen Hals gepresst. Der Mann sah Parkar an, klopfte ihr auf den Rücken. »Auf dem Golfplatz«, sagte der Mann, »Paradise Developments, ungefähr 3 Meilen östlich von Griffith Park.«
Alex, you on stage united in sound. Mommy's boys are marinaires and the drums behind. Many years later, I've got some time on my hands. Think back to electric times, really miss them, man. Oh, for a long time, it seemed the path were one.
talk to hand like some donkey to get it good, your turn. Many years later, I've come to realize I made you responsible for it being the man I saw with my eyes.